Herzlich willkommen bei Prantls 5a. Angenehm anders als alle anderen. Das heisst es auch heute wieder in meinem Strategie-Podcast. In dem Podcast, wo ich mit erfolgreichen Unternehmern über die Einzigartigkeit von ihren IT- und Softwareunternehmen diskutiere. Zu deiner Inspiration und als Motivation für die eigene Arbeit am Unternehmen. Mein Name ist Urs Prantl, ich bin Strategieprofi. Seit über einem Jahrzehnt kreiere ich zukunftssichere und gesund wachsende Unternehmen und begleite ihre Unternehmerinnen und Unternehmer bei der Nachfolge und beim Firmenverkauf. Unser Podcast-Sponsor KVIT erbringt Next Level IT Services für Ihr KMU. Ultraschnell, ultrasicher und 100% klimaneutral. Mit garantiert nur 7 Minuten Reaktionszeit und nicht mehr als einer Stunde Lösungszeit bietet KVIT den schnellsten IT-Service der Schweiz. Buchen Sie jetzt einen kostenlosen Beratungstermin unter kvit.ch/5a. Heute ist Mittwoch, der 24. Juni 2026. Aber es ist ein spezieller Tag, weil wir sind heute am 2. Swiss Software Festival in Uptown Basel. Und der Podcast, der wird heute live aufgenommen. Ich habe bis jetzt schon 65 Folgen gemacht von dem Podcast. Das Publikum, das jetzt da vor mir sitzt, hat das Buchzeichen auf dem Stuhl und sehen dort, wo dass man den Podcast findet. Das gibt bereits 65 Folgen. Das heisst, man rechnet, heute haben wir die Folge Nummer 66. Eine schöne Schnapszahl. Die Aufnahme, die jetzt heute gemacht wird, die erscheint dann nächste Woche auf dem Kanal. Dort findet ihr das definitiv. He? Und zwar unter Prantls 5a Podcast. Oder ich nehme heute eine ganz spezielle Folge auf. Warum ist die besonders? Aus zwei Gründen. Das eine ist einmal, ich habe zwei Gäste. Das habe ich selten. Normalerweise ist es eine. Das hat es zwar schon gegeben, aber wirklich nur drei oder vier Mal. Ich habe heute zwei Gäste. Und die beiden sind, würde ich sagen, hervorragende Beispiele von typischen Schweizer Softwareunternehmern. Da kommen wir dann später noch dazu. Und das zweite Besondere ist, es ist eine Live-Aufnahme vor Publikum. Und zwar so, dass das Publikum dann auch, so gegen das Ende von dieser Aufnahme, wenn wir mal unsere Themen ein bisschen durchdiskutiert haben, darf Fragen stellen und wir so gewisse Interaktion können herstellen, hoffe ich. Jetzt, damit man in dem Podcast gehört, dass auch das Publikum da ist, fände ich toll, wenn ihr mal ganz kurz könnt klatschen und ich hebe euch dann das Mikrofon her. Herzlichen Dank, super, wunderbar. Es ist ja so, dass jeder grosse Podcast mindestens einmal eine Live-Aufnahme macht. Und ich habe gefunden, ich muss natürlich auch mal eins machen, oder? Gut. Es ist aber nicht nur eine besondere Folge, es gibt auch Bewährtes. Bewerten ist, wir reden über Erfolgsfaktoren, über die Strategien, wie sind wir eigentlich so erfolgreich geworden, wo wir heute sind? Wie geht das weiter in Zukunft? Was für Softwarekarriere hat meine Gäste so hinter sich? Das ist auch immer ganz ein interessantes Thema. Und natürlich last but not least, weil wir sind ja am Softwarefestival, wie geht's eigentlich der Softwarebranche? Doch jetzt zu meinen beiden Gästen. Zu meiner Rechten habe ich den Stefan Klaus. Er ist CEO und Partner von der Digitalagentur Apps with Love. Es ist eine Berner Digitalagentur, die seit vielen Jahren digitale Produkte, Apps, Weblösungen und nutzerzentrierte Software entwickelt. Apps with Love steht für die Verbindung von Strategie, Design, Technologie und Umsetzung. Also genau für all die anspruchsvollen Themen und den Raum, in dem erst wirklich gute Ideen können entstehen und wirklich zählen, wenn sie dann definitiv auch als digitales Produkt im Markt, bei den Kunden und im Alltag ankommen. Und auf meiner linken Seite habe ich den José López. Er ist Group CEO von Convotis. Convotis ist ein IT- und Software-Dienstleister, wo digitale Plattformen, Data Science, AI, Cloud-Infrastrukturen, Managed Services und Security unter einem Dach verbindet. Convoti steht damit nicht für ein oder ein enges Produkt, sondern für eine breite technologische Wertschöpfungskette. Von Infrastruktur über Betrieb bis zu Daten- und Software-getriebenen Lösung. Das macht das Unternehmen einerseits strategisch spannend, aber ich gehe davon aus, auch sehr anspruchsvoll zum Führen. Da kann uns der Kose dann sicher live davon berichten. Ja, guten Morgen euch beiden. Freut mich, euch da in meinem ersten Live-Podcast zu haben. Gehen wir mal zuerst zu dir, Stefan. Stell dich doch bitte mal selber uns vor.
Merci vielmals. Danke, dass ich da sein darf. Ich bin der Stefan Klaus. Ich bin einer der Gründer von Apsis Love. Wir haben jetzt schon unser 15-jähriges Jubiläum gefeiert, letztes Jahr. Also wir sind 16 Jahre zum Start als Digitalagentur zu Bern. Zu mir selber, ich bin neben Software und Digitalsachen schaue ich gerne Fußball schauen, bin IB-Fan. Ich bin auch gerne im Wald unterwegs mit meinem kleinen Trüffelhündli, wo der so ein bisschen am Suchen und am Trüffel entdecken. Und sonst ist eigentlich schon meine Leidenschaft natürlich alles Digitale und meine Agentur oder unsere Agentur, die wir haben aufbauen in den letzten 15, 16 Jahren.
Heute Abend ist ja ein Spiel, ein WM-Spiel von der Schweiz. Weißt du, gegen wer die Schweiz spielt?
Ja, gegen Kanada und ich hoffe natürlich, dass sie gewinnen. Das ist klar, genau.
Das darf nicht so schwierig werden, oder?
Könnte schwierig werden, könnte ich mir vorstellen. Wirklich? Aber mal schauen, ja.
Okay, gut. Also zu meiner linken Seite, der Jose, stell dich doch bitte auch mal selber vor.
Ja, ich bin selber eigentlich auch so ein richtiger IT-Nerd, habe mit 12 Jahren von Programmieren und dann mit 16 die ersten Projekte gemacht, mit 18 die Firma gegründet. Das heisst, ich bin so ein genannter IT-Dinosaurier. Jetzt mein 30-Jähriges habe ich das Jahr gemacht, immer noch in der gleichen Firma, 1996 gegründet und habe von Anfang an die Vision gehabt, digitale Plattformen zu bauen und die auch können zu betreiben und irgendwie einen Mehrwert können zu schaffen für die Software- und IT-Industrie. Ist immer noch das Gleiche, hat sich aber natürlich etwa 5-mal gewandelt in den letzten 30 Jahren durch die unterschiedlichen technologischen Fortschritte. Sonst privat bin ich glücklich verheiratet seit 25 Jahren, habe 2 tolle Kinder.
Ist noch wichtig, wenn man sagt, glücklich verheiratet.
Richtig,
oder?
Ja.
Gut, muss man betonen, ja.
Silberhochzeit hinter mir letztes Jahr. 2 Kinder, 19 und 21, ein Bub und eine Tochter und ja, möchte eigentlich immer noch das Gleiche wie früher. Und das Ganze hat aber ursprünglich in einem kleinen Bastelraum angefangen.
Eben, du bist ein IT-Nerd, oder? Hast du gesagt. Jetzt musst du dir die Geschichte kurz erzählen. Also ich bin wirklich völlig thrilled gewesen, um es mal so auszudrücken, wo du mir die... Wir haben zusammen eine VR-Ausbildung gemacht, Kose und ich erst gerade kürzlich. Und am Abendessen hat man das mal erzählt. Also was macht dich als IT-Nerd denn so speziell aus?
Gut, wenn man sich das überlegt, so in den 90er Jahren, ist das noch so eine Aufbruchsstimmung gewesen mit der IT, noch kurz vor der Dotcom-Blasen etc. Und wo ich angefangen habe, ist das wirklich ein Bastelraum gewesen, im Keller unten, ohne Tageslicht. Und ich habe dann nachher gesagt, hey, ich möchte Applikationen programmieren. Damals sind skriptbasierte Applikationen gewesen. WAP ist langsam gekommen. Das ist so eine Mobile-Web-Technologie, die sich nicht durchgesetzt hat. Und ich habe gesagt, ich möchte das auch betreiben können. Und hat dann effektiv so eine 2-Draht-Kupferleitung mit so einem grossen, dicken Nokia-Modem in den Keller eingestellt, so einen alten NT35-Server angeschlossen und bin dann ISP geworden mit 17. Und aus dem raus sind dann effektiv dann die ersten Datacenters entstanden, die virtuellen Server, containerisierte Server. Das ist natürlich aber eine Geschichte gewesen, die über 30 Jahre dann sich entwickelt hat.
Und gerade mit der Stromversorgung im Quartier, das war nicht ganz einfach gewesen, oder?
Jawohl, also es ist eigentlich so gewesen, dass im Keller unten das natürlich immer mehr Strom gefressen hat und am Schluss ist dann das Stromwerk gekommen und hat man einen Industriezähler müssen reinhängen, weil mein Haus so viel Strom verbraucht hat wie 34 Einfamilienhäuser durch die ganzen Racks und die ganzen Server, die ich im Keller gehabt als kleinen ISP. Ist natürlich dann immer mehr gewachsen.
Okay. Ich hoffe, Convoti schafft heute nicht mehr mit dem privaten Rechenzentrum, oder?
Richtig. Inzwischen haben wir diverse Datacenter. Wir sind Inhaber von Colobar im Kanton Zug, also Colocation-Anbieter und haben diverse andere Standorte, auch in Zürich, Basel und im Ausland, in Luxemburg, Deutschland und Spanien. Inzwischen sind wir europaweit tätig.
Gut. Ich bin ja Berater eigentlich hauptberuflich und eins zeichnet Berater ganz speziell aus, die haben coole Sprüche auf Lager. Und einer davon ist, Zukunft hat Herkunft. Das ist nicht nur cool, ich finde ihn auch absolut treffend und völlig richtig. Ich sehe immer wieder in meinen Beratungen jetzt in den 15 Jahren, wo ich das mache, dass es ganz entscheidend ist, wo ein Unternehmen herkommt, damit wir können eine Perspektive entwickeln, wo es tatsächlich hergehen soll. Was hat euch beide jetzt heute hierher gebracht in dem Stuhl, wo ihr sitzt? Erzählt doch mal ein bisschen eure Geschichte. Stefan, willst du mal anfangen, bitte?
Klar. Ja, bei mir ist es wirklich so gewesen, wo damals vor 15, 16 Jahren das iPhone frisch ist in die Schweiz gekommen, haben wir einfach die Idee gehabt, oder haben wir das Gefühl gehabt, jetzt müssen wir etwas machen. Das ist eine ähnliche Disruption gewesen, wie jetzt vielleicht AI ist. Und wir haben das Gefühl gehabt, so, jetzt müssen wir Apps machen, jetzt müssen wir da irgendein Produkt erfinden, wo wir viel Geld können verdienen und reich werden. Und so habe ich und der Kollege eigentlich geschaut, wie können wir jetzt das machen, ja, von Konzept überlegen. Und ja, mit einer von den Gründern, der Till, er kommt aus der grafischen Industrie, der ist Grafiker und hat sehr schöne Apps nachher angefangen zu zeichnen, wo wir nachher geschaut, wie könnte man das umsetzen, haben lange Programmierer gesucht und haben nachher unseren Drittgründer, der Oli, gefunden am Gurtenfestival. Und dann haben wir ihn können, bei ein bisschen Bier und bei schon guter Musik haben ihn überzeugen, seinen Job zu England zu künden und bei uns anzufahren. Und er hat nachher gesagt, ja, das App, das ihr wollt, das mache ich schnell in 3 Monaten. Am Schluss ist es, glaube ich, 3 Jahre geworden, bis wir sie fertig geworden. Und in der Zwischenzeit von diesen 3 Jahren haben wir natürlich Kunden lernen kennen, haben wir Swisscom lernen kennen, wo ist uns auf die Suche gekommen, gesagt, hey, die machen doch Apps. Eigentlich bräuchten wir Apps. Und dann haben wir gesagt, ja, okay, dann machen wir halt für euch Apps. Und dann hat es so wie angefangen. Und eigentlich ist wirklich, der Kern ist, verschiedene Partner mit verschiedenen Skills. Ich bin Lehrer gewesen, also ich bin eigentlich human-centered schon aus dem Klassenzimmer raus, genau.
Du bist ausgebildeter Primarschullehrer.
Genau, ich bin ausgebildeter Primarschullehrer.
Hast du auch mal Schule gegeben?
Ich habe Schule gegeben, etwa 9 Jahre lang, und dann wollte ich eigentlich studieren und habe auch 1-2 Semester Informatik studiert, aber dann hat es gerade angefangen mit Apps ins Lauf und dann hat es mir dort so den Kragen reingezogen, dass ich eigentlich gar keine Zeit mehr hatte für das Studium. Und ja, ich glaube, die verschiedenen Interessen von den Partnern, die sie zusammenkommen, grafisch, technologisch und gleichzeitig eben so ein bisschen das human-centered, das hat es ausgemacht, dass wir unsere Kunden können begeistern können. Und ja, Swisscom ist sicher 10 Jahre lang Kunde geblieben. Auch jetzt eigentlich kommt nicht mehr die gleichen Leute, aber ja, das sind eigentlich schon die schönen Geschichten, wenn man zurückdenkt.
Wie sind ihr auf den total emotionalen Namen wie Apps with Love gekommen?
Ja, wir haben eigentlich, wir haben lange überlegt, wie wir uns nennen wollen, und wir sind so ein bisschen, wir haben nicht heissen wie alle anderen IT-Firmen.
Nicht JMC zum Beispiel.
Ja, nicht irgendwie Soft am Schluss und so Zeug. Wir haben so gedacht, nein, bitte nicht nochmal so eine Firma. Und wir haben so im Kopf gehabt, eine Bäckerei, die feine Brötchen macht, was sich richtig Mühe gibt, schöne Backwaren zu machen. Und das ist nachher bei uns so gewesen, okay, Apps with Love, das sagt eigentlich genau das, was wir machen wollen. Das verstehen die Kunden auch gut. Und so haben wir nachher die Firma gegründet und dann ist das geblieben und alle haben es lustig gefunden. Natürlich ab und zu machen die Dating-Apps oder so. Aber nein, es hat uns eigentlich nicht geschadet, sondern eher geholfen und immer wieder ist das Thema gewesen.
Das macht dich natürlich einzigartig bis zu einem gewissen Grad. Also
ja, genau.
Mit dem 5A sind, ja. Okay. Zu dir kommen, ich habe mal noch auf dein LinkedIn-Profil geschaut. Also, mein Bildschirm hat nicht gelangt für die Liste von all deinen Positionen, die da drauf ist. Die ist ellenlang, oder? Du hast ja angefangen, ursprünglich mit JMC oder noch ein bisschen früher. Hast du die dann verkauft an Convotis? Also, du bist eigentlich vom Unternehmer zum angestellten Manager geworden. Sag jetzt mal provokativ. Mhm. Erzähl mal du deine Geschichte.
Ja, also bei mir, wie schon gesagt, ganz am Anfang hat es eigentlich Fußball und Informatik gegeben als Teenager. Und dann nachher habe ich mich so mit 16, 17 müssen entscheiden, auf was setze ich jetzt. Und habe auf Informatik gesetzt. Ich glaube, es war nicht die schlechteste Entscheidung, wenn man mich heute anschaut.
Was war der Trigger für die Entscheidung?
Ich denke, es sind die ersten grösseren Aufträge gewesen, die gekommen sind. Ich habe eben mit 16 die ersten Projekte bekommen. Mhm. Das ist eine Fakturierungsverwaltung und Kundenverwaltungssoftware gewesen, mit einem automatischen Prozess. Und mit dem habe ich dann, mit der ersten Einnahme, habe ich dann die GmbH gegründet.
Also du hast die selber programmiert?
Ich habe die selber programmiert.
Okay, ja. Was ist das für ein Sprach gewesen?
Das ist damals noch mit Visual Basic gewesen. Habe ich die programmiert, und danach habe ich mit der Einnahme die GmbH gegründet. Und danach habe ich mich müssen entscheiden. Also beides ist nicht mehr gegangen mit Sport. Ich habe relativ viel Sport gemacht. Man würde es fast nicht meinen, aber es ist wirklich so. Bin am Schluss bei Inter gsi, bei FCL, und habe dann nachher müssen entscheiden, gehe ich jetzt
also richtig... Also Fußball, ja?
Fußball, ja.
Okay.
Gehe ich jetzt wirklich richtig Fußball oder richtig Informatik, und habe dann auf Informatik gesetzt. Und die Firma hat JMC geheissen. Warum? Weil ich nicht so Einfallsreichtum hatte. JMC heisst José Manuel Computing. Habe ich einfach die drei Buchstaben genommen und zusammengesetzt. Und durch das, dass die Firma wirklich kontinuierlich gewachsen ist, habe ich dann gegen 2021, 2022, nach dem ganzen Corona-Hype, wo man uns Buden eingerannt hat, wir haben grosse E-Commerce-Plattformen gebaut für einen PKZ, Betty Bossi etc. Und auch Cloud nach wie vor gemacht, virtuelle Arbeitsplätze, habe ich gesagt, hey, das kann es nicht sein, dass ich als alleiniger Geschäftsführer und Verwaltungsrat alles selber verwalte. Ich möchte mehr internationalisieren und etwas anderes sehen. Und habe dann geschaut, was für Optionen das ich habe. Und eine Option war, Merger mit einer ausländischen Firma, die in die Schweiz reinkommt, die schon eine gewisse Grösse hat. Und das war, ist eben Convotis gsi, unter anderem, mit etwa 400 Mitarbeitern. Wir sind damals bei etwa vielleicht 60 Mitarbeitern gsi. Und da habe ich entschieden, mal, ich gehe den Schritt. Ich habe natürlich noch nicht gewusst, was auf mich zukommt. Und, heute sind wir 970 Mitarbeiter in der Gruppe. Also ist gut gewachsen und über 300 in der Schweiz, also.
Convotis hat ihren Sitz in Bergisch Gladbach, habe ich gesehen.
Richtig.
Das ist
gerade
neben Köln, ne?
Korrekt, ja.
Also eine deutsche Firma, he?
Ist eine deutsche Firma, ja. Obwohl jetzt seitdem ich im Zepter bin, ist die Schweiz immer mitgewachsen.
Okay.
Und ich sage mal, der Epizentrum hat sich von Deutschland ein bisschen stärker in die Schweiz bewegt.
Ja. Jetzt habe ich ja provokativ gesagt, du bist jetzt angestellter Manager. Was führst du dich denn jetzt?
Also ich sage immer, ich habe immer noch drei Herzen in meiner Brust. Ich bin immer noch der Techie-Nerd, auch wenn ich nicht mehr so viele Plattformen selber bauen kann. Aber ich bin nach wie vor aktiv.
Also du greifst noch in die Tasten zum Teil?
Ich greife noch in die Tasten bei ganz speziellen Situationen, bei ganz speziellen Projekten. Das zweite Herz ist nach wie vor der unternehmerische Herz. Ich bin nach wie vor einer der grösseren Minority-Stakeholders in der Gruppe. Das heisst, ich bin immer noch Aktionär und Mitinhaber. Nur noch Minority. Das heisst, ich kann eigentlich nicht mehr sagen. Das haben wirklich die Investoren und der Fonds. Und ich bin immer noch auch betriebswirtschaftlich da, wo ich schaue, in welche Richtung wir uns entwickeln und dass der Laden auch läuft und profitabel ist.
Okay. Apps with Love nochmal. Stefan, könntest du uns vielleicht in ein paar weniger Sätzen erläutern, was machen die? Ich meine, Digitalagentur ist so ein weiter Begriff, aber was müssen wir uns da konkret vorstellen?
Es kommt natürlich auch eigentlich immer darauf an, was der Kunde will. Aber wir sagen, wir begleiten den Kunden bei seinem digitalen Produkt begleiten von Ideen bis zur Umsetzung, bis zur Wartung, bis zum Support. Und am liebsten eigentlich sogar noch einen Schritt vorher, wenn es geht, dass wir würden im Grunde genommen am liebsten auch strategisch helfen, beraten und schauen, was für eine Applikation macht den Sinn oder macht die Applikation wirklich so Sinn, wie ihr sie euch dort vorstellen.
Jetzt sagst du, ihr würdet am liebsten, warum macht ihr das nicht?
Wir können das natürlich nicht immer. Das kommt auch ein bisschen darauf ab, in welchem Punkt dass wir dazugeholt werden in ein Projekt. Und je nach Kunde tun wir auch nur mal ein UX-Design-Review machen oder wir tun nur mal etwas umsetzen. Das ist sehr unterschiedlich.
Okay.
Aber unsere Spezialität sicherlich ist Human-Centered Design, User Research, mobile Apps, the beauty of software. Und also eigentlich für uns ist wichtig, dass die Sachen, die wir machen, schön aussehen, Spass machen für die Benutzer, aber auch für uns Spass machen, dass wir stolz sein drauf, was wir entwickeln und was wir in die Welt raustragen.
Kannst du vielleicht noch ein paar Beispiele machen, damit wir uns etwas vorstellen können?
Ja, also wir wollen jetzt nicht unbedingt irgendwelche Spass-Apps machen, sondern wir versuchen schon eher eben Tools for Life zu entwickeln. Das wäre ein Beispiel jetzt hier von Basel, wäre wir haben hier eine Dreckweg-App, wo die Stadt Basel braucht, für Abfall zu entsorgen, wo man informiert wird, wenn man welchen Abfall soll rausstellen soll. Das ist ein kleines App, aber ist natürlich sehr wirksam. Und
das ist für Einwohner von Basel, denke
ich. Genau, ist für die Stadt Basel gedacht. Ein anderes Projekt, das wir haben gemacht, ist ein Sport-App für die Armee, wo man vor der Aushebung kann sich drauf trainieren, wo man sich auf die Aushebung kann vorbereiten, wo man sich kann üben eigentlich und nachher, an der Aushebung möglichst maximal Punkte kann machen. Also, oder dort eine Applikation, die eigentlich sehr sinnvoll ist und im besten Fall verhindert, ja, dass die Rekruten nachher unfit sind auf ihrem Job und müssen umteilt werden oder so.
Ihr seid, glaube ich, auch sehr oft tätig für die öffentliche Hand, oder? Also jetzt haben wir gehört, Stadt Basel, Schweizer Armee. Ist das so ein Schwerpunkt für euch oder habt ihr auch, sagen wir mal, Kunden in der freien Wirtschaft?
Wir haben eigentlich früher vor allem Kunden oder nur Kunden in der freien Wirtschaft gehabt. Also ein Beispiel wäre ja auch Twint, wo wir die ganzen User-Interface gemacht haben, wo jetzt...
Das überlegt man zwar jetzt, ob man sie wollen verstaatlichen, oder?
Ja, genau. Nein, aber also da sind wir eigentlich sehr auf dem Privaten gestartet und einfach nach und nach hat es uns in die öffentliche Hand eher ein bisschen reingetrieben, weil wir haben Anfragen in die Richtung bekommen. Und generell wollten wir eigentlich ein Gleichgewicht haben. Also am liebsten 50-50 oder so.
Aber was sind wir heute? Weißt du das?
Aktuell sind wir schon mehr bei 60-40, würde ich sagen. Oder vielleicht sogar 70-30. Weil wir jetzt ein Riesenprojekt am Laufen haben seit 2 Jahren. Aber Tendenz wollte ich...
Darum strahlst du auch so, oder? Ja, das sieht man jetzt, nicht. Aber das hast du mir schon gestern zu Abend erzählt. Wir haben gerade eine grosse Ausschreibung gewonnen.
Ja, ich bin jetzt sehr happy, weil wir haben eine Ausschreibung gewonnen für die Bundesrats-App. Gestern ist es veröffentlicht worden. Und das ist natürlich für uns schon ein kleiner Milestone und auch ein Herzensprojekt für uns. Dass wir das dürfen realisieren und wieder eine App, die sehr sinnvoll ist, die ganz viele Leute werden brauchen und wo eben auch wichtig ist, dass die Leute draus kommen und es verstehen und auch gerne benutzen.
Was findet man denn in dieser App? Noch ganz geschwind, weißt du? Also gibt es ja Spezifikationen, oder?
Es gibt schon Spezifikationen, aber die werden natürlich jetzt im Detail ausgearbeitet, aber es geht schon um einen Direktrat vom Bundesrat zu den Menschen. Thema Fake News und so, dass man dort im Prinzip ja kann die Leute direkt informieren, so gut, dass sie die auch wollen und das dann machen. Da sind wir ja nicht im Lead nachher.
Okay. Jetzt vielleicht noch kurz eine Werbesession zu Komotis, oder, Jose? Also wir haben schon ein bisschen angerissen, oder? Aber wenn es vielleicht so in 2, 3 Sätzen würdest beschreiben, Komotis. Ich weiß nicht, ob man da muss unterscheiden zwischen Gruppe und Schweiz. Wir sind jetzt hier in der Schweiz natürlich. Wenn du vielleicht mit der Schweiz eh mal anfangen.
Ja. Gut, wir beraten und entwickeln im Bereich von digitalen Plattformen. Also Behörden ist auch ein Spezialbereich bei uns. Wir machen weniger Apps, sondern eigentlich eher wirklich Plattformen und Prozessautomatisierung, also das ganze Backend und den ganzen Prozessablauf, Datenhaltung etc.
Da habt ihr jetzt ja gerade wieder von euch reden gemacht, oder?
Richtig.
Wir haben eine Firma übernommen in Bern, Gloss Software.
Genau.
Mit auch fast 200 Leuten, das ist ja nicht kleine Nummer.
Richtig, ja. Wir durften Glauchs übernehmen und mit den Glauchs zusammenschliessen in der Schweiz. Durch das ist eben jetzt der Schweizer Standort auch in der Gruppe innen einer der grössten Standorte mit etwa 320, 330 Leuten.
Oh, okay.
Und dort bieten wir eben Plattformen an. E-Commerce ist ein Spezialgebiet von uns, wo wir sehr viele bekannte E-Commerce-Plattformen gebaut haben. Und der souveräne Cloud-Betriebe in der Schweiz, also mit eigenen Datacenters und sehr oft betreiben wir auch die Lösungen, die wir bauen in unseren Datacenter, aber auch ganz viele andere Branchen. Finance-Bereich ist eine grosse Branche von uns, wo wir sehr viele Prozessautomatisierungen machen, Retail, Health etc. Und bei uns ist eigentlich der Fokus meistens, wo können wir einen Mehrwert bieten für einen Kunden, das heisst mit Prozessautomatisierungen, dass der Kunde wirklich eine Optimierung hat, ein Return of Investment hat, weniger manuelle Prozesse hat und die ganze Digitalisierung kann integrieren in seinen Prozess. Und eben seit etwa 3-4 Jahren immer stärker auch gestützt mit KI-Unterstützung. Wir haben etwa 120 KI-Spezialisten, die seit 7-8 Jahren wirklich AI.
Also von diesen knapp 1000 Leuten, hast du gesagt?
Von diesen knapp 1000 Leuten, ja.
Das Thema Software, also wir sind ja am Software-Festival, oder? Und wir hören von dir, ihr macht sehr viel anderes auch noch. Was für Rolle spielt Software bei euch?
Es ist eine sehr, sehr wichtige Rolle, weil sehr oft kommen eigentlich Kunden zu euch über ein Bedürfnis innerhalb von der Software, von der Plattform. Sei es jetzt, dass sie etwas automatisieren, etwas digitalisieren oder gewisse Prozesse vereinfachen wollen. Und über die Software geht es dann meistens nachher in Betrieb und in die Datenhaltung rein. Also die meisten Anforderungen, die man zuerst mal Beratung möchte, ist Machbarkeitsanalyse und was sind die Vorstellungen, gewünscht. Sehr oft können das Kunden nicht wirklich fassen, sondern sie haben irgendeine Idee, sie möchten KI integrieren, wissen aber nicht wie oder was. Sie möchten den Prozess automatisieren, etwas schneller machen, Kosten senken, digitalisieren und dort versuchen wir sie dann zu begleiten und am Schluss landet es dann gleich wieder in Richtung Datenhaltung, Data Engineering oder Betrieb. Oder?
Das ist das, was euch wahrscheinlich am meisten interessiert, oder? Das skaliert am besten.
Also ich denke, es geht Hand in Hand, weil auch eine gute Softwarelösung braucht Unterhalt, braucht Lifecycle-Management, dass man sich weiterentwickeln kann, dass man sich sicher behalten, up-to-date halten. Und auch dort gibt es immer wieder regulatorische Veränderungen, Anforderungen und Systemanpassungen, die man integrieren muss.
Okay. Betreiben ihr auch eigene Lösungen, also Lösungen, die ihr bauen für eure Kunden? Stefan?
Ja, wir betreiben auch selber, aber haben nicht mehr selber Hardware, sondern das machen wir, haben wir auch eine Zeit lang, haben wir noch selber das Rack gehabt, so, aber das ist durch. Wir haben das, wir arbeiten mit Natron zusammen und haben das in Bern in einer privaten Cloud drin.
Ihr seid beides irgendwie ein bisschen Quereinsteiger. Also ich bin ja definitiv, oder? Ich bin Jurist von Haus aus und bin dann relativ rasch in der Softwarebranche gelandet. Du bist Primarschullehrer. Haben wir gehört, du bist nicht unbedingt Quereinsteiger, aber irgendwie doch ein bisschen, oder?
Also ich habe ursprünglich eigentlich eine Kaufmann-Ausbildung gemacht.
Ja, perfekt.
In der Stadtverwaltung in Luzern.
Wow, also, wie langweilig, ja.
Und, weil es damals nicht wirklich die grossen Informatikausbildungen gab in den 90er Jahren und habe nachher eigentlich über Nebenausbildungen in die Informatik die offizielle Ausbildung gemacht. Ich habe dann schon lange selbstständig und habe meine Firma gehabt.
Gut. Aber trotzdem, ihr beide stellen ja regelmäßig Leute ein, oder? Als CEOs von irgendeiner Firma. Gibt es das heute noch so Quereinsteiger? Also in meiner Zeit war das völlig normal gewesen.
Ich glaube jetzt schon, dass sich die Ansprüche schon erhöht haben. Und ich denke, es ist schwieriger, jetzt Fuß zu fassen als Quereinsteiger. Aber wenn man die entsprechenden Skills hat und kann überzeugen, denke ich doch, dass jetzt bei uns jemand so könnte Platz finden. Bei uns hat jetzt auch nicht jeder irgendwie einen Hochschulabschluss, sondern wir haben ja Informatiker oder eben Leute, die als Designer angefangen haben und nachher ins Frontend-Development reinkommen. Also ich sage jetzt, da gibt es schon welche, die da sich durchaus selber haben weiterentwickelt und heute mit dem Internet und kannst ja alles auf YouTube lernen, ist da viel mehr möglich als vielleicht früher.
Ja. Also quasi Self-Education, oder?
Ja.
Ja, bei uns ist es so, also Informatik-Background ist, glaube ich, wichtig. Hm. Aber Reskilling, Upskilling ist wirklich ein Top-Thema.
Deskilling haben wir auch noch gehört.
Deskilling, genau. Ja. Downskilling.
Oder Downskilling.
Im Grunde haben wir wirklich auch viele Leute im Moment, die auf Datenebene gewisse Kenntnisse haben und Richtung Data Science sich möchten weiterentwickeln oder wie wir bereits gehört haben, vom Design in die Programmierung. Das haben wir auch sehr oft, also so Umschulungen. Aber meistens hat man schon einen Informatik-Background. So, in den 90er Jahren, wo man irgendjemand, der Elektroniker oder Elektrotechniker war, genommen hat und er sich selber noch ein Programmieren beigebracht hat, das ist jetzt eher weniger der Fall, den man findet. Ja.
Wie sucht ihr denn heute eure Leute aus, die neuen Mitarbeiter?
Also ich lasse eigentlich immer das betroffene Team tut das natürlich entscheiden und nicht auf der CEO tut da irgendwelche Leute anstellen, die ihm passen. Aber generell denke ich, für mich ist am wichtigsten Motivation. neben den Skills, die er hat, natürlich, die wie Standard müssen, also das muss man einfach haben im Prinzip, aber Motivation, etwas zu erreichen, vielleicht auch ein bisschen unsere Vision tut mittragen, wie wir unsere Kultur haben in der Firma.
Apps with love.
Apps
oder?
With love. Wir wollen eben stolz drauf sein, auf die Sachen, wir schöne Sachen machen, Tools for Life machen. Das sind alles Punkte, die natürlich schon sehr wichtig sind bei einem Mitarbeiter oder Mitarbeiterin, dass sie sich wohlfühlen bei uns. Dass sie so eine optimale Work-Life-Balance haben, all die Sachen sind eigentlich sehr wichtig.
Ja, also bei uns ist es eigentlich wirklich auch ein Prozess innerhalb der Teams, auch immer mit einem Probeschaffen, dass er vor Ort kann kommen, dass man sich beschnuppern kann, man geht auch gemeinsam mit dem Team zu Mittagessen, dass man sich kennenlernt. Und ich denke, auch bei uns ist Mindset, selbstständig arbeiten, auch sagen wir, gewisse Inspiration und Motivation ist extrem wichtig. Also das Fachliche ist der eine Teil, aber fast genauso wichtig oder noch wichtiger ist wirklich das Mindset und die Motivation, die er mitbringt, was er wirklich mit anpacken
will. Mhm. Wie würdest du eine Kultur von Combotis beschreiben? Also ich habe da gar keine Vorstellung davon, ehrlich gesagt. Jetzt bei Apps with Love kann man das super gut vorstellen. Bei Combotis kann man das irgendwie nicht richtig vorstellen. Wie prägst du die Kultur?
Ja, ist natürlich bei uns ein bisschen schwieriger. Kann ich auch ganz offen sein, durch die Übernahmen, durch den Wachstum, ist natürlich auch die Kultur ein bisschen fragmentiert.
Also, es sind ja auf die 1000 Leute durch Übernahmen primär noch gewachsen.
Durch
oder?
Übernahmen gewachsen, ja. Und auch ein bisschen organisch, aber vor allem durch Übernahmen. Und das ist natürlich bei uns ein Top-Thema. Also, wir haben dann diverse Initiativen, wo wir die Kultur versuchen, aufgrund von Leitpunkte, die wir erarbeitet haben, auch zu fördern, weil es hat natürlich in jedem Standort und in jeder Firma, die wir übernommen haben, einzelne eigene Kulturen gegeben. Und wir versuchen jetzt so das Kollaborative mit Talentprogramm über die ganze Gruppe hinweg aus den einzelnen Ländern Leute an einem Projekt zusammenarbeiten zu fördern oder mit diversen anderen Initiativen. Also uns ist wichtig, dass die Leute zusammenarbeiten. Wir haben auch gewisse Team-Events oder Team-Essen, Interaktivitäten zwischen den Leuten, damit sie auch gerne ins Büro arbeiten können. Im Moment sind lustigerweise alle im Büro, weil wir Klimaanlagen haben und es draussen warm ist. Ja. Ist noch lustig, weil wir haben ja auch Homeoffice Möglichkeiten. Und ja, ich sage mal, dass das Zusammenkommen und das Zusammenschaffen und dass das Mindset zusammen verschmilzt, ist bei uns ein Top-Thema, aber auch eine Herausforderung.
Wir reden jetzt schon eine halbe Stunde und ich glaube, nur du, Jose, hast ein, zweimal AI gesagt. Also ich würde sagen, das ist schon mal eine spezielle Qualität von dieser Aufnahme, würde ich sagen, ja, oder von dem Gespräch. Jetzt aber trotzdem, wir sind am Swiss Software Festival und das Thema AI, das ist natürlich omnipräsent, würde ich sagen. Ich würde mit euch gerne noch ein bisschen über den Zustand von dieser Softwarebranche jetzt hier in der Schweiz reden. Vielleicht mal eine Kurzanalyse von euch. Wie würdet ihr die Schweizer Softwarebranche jetzt heute am 24. Juni 2026 attestieren? Stefan?
Also, für mich ist das so, wenn ihr so ein Bild seht, ist das eine Art so eine Teenie, die langsam erwachsen wird. Irgendwie, weil, ja, ich sehe, eigentlich sind sich ganz viel, oder mir ist sich bewusst, wie man es sollte machen. Wir wissen eigentlich, in welche Richtung, dass man gehen möchte. Also Stichwort Souveränität oder Privacy und so. Aber ich glaube, wir sind einfach noch nicht dort. Also ich denke, da ist noch etliche Anstrengungen nötig und auch Unterstützung von öffentlicher Hand, so dass wir uns in die Richtung können bewegen können, die sich sie dir auch vorstellen.
Jose, deine Analyse?
Also, ich glaube eher, es ist ein Baby, das krabbelt und versucht langsam aufzustehen und zu laufen. Also wir sind wirklich in einem early Stage. Ja. Man versucht das langsam zu adaptieren, zu integrieren, gewisse Prozesse zu implementieren. Aber man ist in einem sehr, sehr frühen Anfangsstadium oder erst am Beschnuppern und sich am Informieren in weiten Bereichen.
Das heisst, wir haben noch einen weiten, weiten Weg für uns eigentlich, oder?
Ja.
Ja, okay. Wo sehen denn die primären Herausforderungen, oder ich sage auch gerne über die noch Probleme, mit was kämpfen wir aktuell gerade, oder ihr jetzt in euch noch Unternehmen?
Also ein Thema ist sicher die Datenhaltung, die man in der Schweiz machen sollte, aber Fakt, fast immer auf amerikanischen Server läuft.
Warum?
Ja, warum, weiß ich auch nicht. Oder ich habe, weil es auch die Möglichkeiten nicht da ist, weil wir noch nicht so weit sind. Aber das wäre jetzt so etwas, was uns schon beschäftigt.
Das wäre jetzt an der Adresse vom Kose, oder? Ja. Machen wir mal vorwärts. Machen wir mal ein bisschen vorwärts, ja. Ja, und weiter?
Datenhaltung, Privacy, Gesundheitsdaten, so die Sachen sind schon die, wo mir am meisten Sorgen machen und eben auch KI-Lösungen, die wir alles auf Amerika schicken, für zu analysieren, wo wir auch sicherlich uns gut müssen überlegen, wie wir mit dem umgehen.
Mhm. Aus eurer Sicht, Convoltis?
Ich glaube, die Adaption von neuen Technologien hinkt hinten drin. Also ja, auch bezüglich Spezialistenzugänglichkeit. Ich glaube auch, der Wandel, die Transformation läuft sehr langsam, weil auch in sehr vielen Betrieben zuerst mal ein Beschnuppern ist von den Möglichkeiten etc. Weil man hat schon diverse Basistechnologien verfügbar in Sachen Souveränität, Datensouveränität, auch in der Schweiz. Und ich denke, die Adaption, dass man jetzt eben Agenten kann integrieren in den Prozess und dass auch die Leute das aufnehmen, dass sie die Möglichkeiten verstehen von diesen Werkzeugen und dass man das kann skalieren, ist natürlich auch ein Mindset-Topic, wo man die Leute mitnehmen muss auf der Reise. Und Leute mitnehmen geht nicht so schnell wie irgendwie eine Technologie einfach einführen und aufschalten. Und in diesem Prozess sind wir im Moment.
Du redest jetzt hauptsächlich von der Kundenseite, oder?
Es ist wirklich
die Adaption bei den Kunden, oder
es
was?
Es ist auf beiden, nein, nein, es ist auch
innerhalb
der Firma. Also wenn ich jetzt das anschaue, bei uns, wir haben ein sehr starkes AI-Team, wo bereits Projekte agentenbasierend umsetzt und die Prozesse versuchen wir auch in anderen Standorten quasi auszurollen und das müssen natürlich die anderen Standorte auch aufnehmen und integrieren und das ist natürlich ein Schulen, es erklären, was die Vorteile sind, dass man versucht, mit diesen Optimierungen eigentlich den Wachstum zu stützen und nicht Personal zu reduzieren. Das sind alles auch Ängste, die zusammenkommen.
Ja, klar,
und dann muss man halt die Leute auf der Reise abholen und mitnehmen, was die Strategie ist.
Mhm. Wie gehen wir um mit diesen, sag ich mal, Problemen und Herausforderungen jetzt in eurem täglichen Führungsjob und ihr beide habt?
Ich sage, zum Thema machen, irgendwie auf die Agenda nehmen, überlegen, wie wichtig ist das jetzt strategisch für uns im Moment oder später und dann Prioritäten setzen und angehen. Und vielleicht auch schauen, dass man nicht zu viel gleichzeitig hat, wo man will angehen. Aber so würde ich das sehen, ja.
Und der Markt, Stefan, der ist für euch ja momentan rosig, oder? Du hast ja vorher gerade gesagt, wir haben wieder eine grosse Ausschreibung gewonnen. Gestern Abend hast du mir gesagt, ich könnte den Erfolg fast nicht verhindern.
Ja, ich habe gestern gesagt, wir sind zum Erfolg verdammt.
Richtig, genau.
Wir sind zum Erfolg verdammt bei ein paar Projekten. Wir müssen Lösungen machen für unsere Kunden, die 10 Jahre haben, die teilweise 25 Jahre sollten haben. Und darum sage ich, wir sind zum Erfolg verdammt. Also wir müssen Lösungen machen, die effektiv so lange funktionieren können. Und das ist natürlich schon eine gewisse Challenge, weil wir selber nicht wissen, was passiert in 10 Jahren oder geschweige denn in 25 Jahren. Also damals haben wir noch mit Telefon, wenn man jetzt zurückdenkt, hat das Internet noch nicht gegeben und so. Und das ist schon sehr challenging für uns und da müssen wir unsere Konzepte, glaube ich, auch regelmässig überdenken und gegenseitig anschauen.
Ja. Wie sieht das bei euch aus, Gose?
Also bei uns ist es so, dass ich habe Anfangsjahr im Januar ein Strategie-Meeting einberufen. Mhm. Mit allen Regional Managers, es sind etwa 36 Leute gewesen, wo wir zusammengekommen sind in Alicante.
Ah, super, ja.
Die sind gerne gekommen. und dann hat
im Januar, dort, oder? Ja, sowieso, ja.
Und dann hat man dort AI-Adoption als eine Initiative festgelegt, wo die nachher zurückgekommen sind in die einzelnen Zweigniederlassungen, um das mit den Teams zu besprechen. Sprechen und einzuführen. Und wir haben eigene Tech-Circles gemacht. Und wir versuchen jetzt Know-how, das doch verteilt ist über die verschiedenen Teams, zusammenzuführen. Dass quasi Teams, die vielleicht ein bisschen weiter sind mit dem ganzen Thema, das Know-how können weitergeben und Ängste können, minimieren. Und, dass das quasi in diversen Standorten kann eingeführt werden, die verschiedenen Prozesse. Also wir versuchen das aktiv, zu fördern.
Mhm. Ängste, sagst du, das ist ein Thema, bei Convoltis auch, also bei euch noch Leute.
Ja, also ich sage Verunsicherungen.
Oder Verunsicherungen. Ja, ist ein grosses Wort.
Aber gewisse Verunsicherungen, was das für einen Impact hat, auch die Möglichkeit für Reskilling, Upskilling, also umschulen, wenn man in die Richtung sich entwickeln will, und auch die Strategie kommunizieren. Was wollen wir eigentlich damit? Oder? Dass wir sagen, wir wollen eigentlich gewisse Prozesse automatisieren, und wir brauchen immer noch unsere Spezialisten, die auf Qualität schauen. Auch bei uns ist es ähnlich, bei Stefan, dass die Applikationen sehr langfristig laufen und dementsprechend ist heute die Qualität von diesen Automatisierungsprozessen noch nicht auf dem Level, dass das ohne Interaktion von Menschen läuft und dass das Mitarbeiter verstehen. Wir brauchen sie, sie sind eine wichtige Säule und in jedem Prozess sind sie mit involviert und können das als Werkzeug nutzen.
Ja. Jetzt der Impact von AI ist ja, gehe ich mal davon aus, bei euch oder bei Apps mit Lot noch viel direkter, oder? Wie muss ich mir das so ein bisschen vorstellen? Sind wir gewachsen in der letzten Zeit, letzten ein, zwei Jahren, gewachsen im Sinne von mehr Leute? Haben wir da weitere Pläne?
Also wir haben jetzt nicht geplant, dass wir per se wollen, riesig wachsen, aber wir wollen organisch weiter wachsen und entsprechend hat natürlich auch AI für uns eine sehr hohe Relevanz. Ja, wie du gesagt hast, wir versuchen auch, unsere Teams interdisziplinär zusammenzubringen, dass sie sich gegenseitig die guten Tricks stecken können, wie sie AI einsetzen. Ja, und die Unsicherheit, die da ist, ist effektiv halt schwierig, weil ich glaube, der Output von einem Programmierer ist schon erheblich grösser, wenn er AI als Tool nutzen kann. Und die Chancen, die sehen natürlich jetzt alle auch, die merken es, die spüren es und wir tun das sehr unterstützen, dass sie die Erfahrung auch machen. Und ja, ich glaube, längerfristig gesehen wird sich halt der Developer seinen Job halt schon entwickeln und wird halt eher prompten, anstatt dass er selber noch Ziele für Ziele geht, wie wir früher gemacht haben.
Aber geschrumpft sind die nicht in den letzten Jahren?
Geschrumpft sind wir nicht, nein. Änder gewachsen ein bisschen.
Okay. Ja. Ihr habt ja zwei Standorte, gell? Da in der Schweiz. Also Standort, Länderstandort, sagen wir mal, da Schweiz und in
Kroatien, genau. Also wir haben eigentlich sogar, ja, wir sind gewachsen. Wir haben letztes Jahr unsere Firma, oder eine Firma in Kroatien gegründet, haben dort auch 8 Leute, die mit uns zusammenarbeiten und wir haben in Bern und in Basel Standort in der Schweiz. Genau.
Okay. Jetzt aktuell, also wir haben jetzt ein bisschen über den Zustand geredet, oder? Du sagst, es ist ein Baby, du sagst, es ist ein Teenager, aber auf jeden Fall die Schweizer Softwarebranche generell ist noch nie erwachsen, das würde ich auch sagen, oder? Vor allem, wenn man das vergleicht ja mit anderen Industrien, wo der Weg schon lang gegangen sind. Aktuell habe ich den Eindruck, es ist sehr stark Hype getrieben. Also AI ist jetzt eben omnipräsent. Ich frage mich auch ein bisschen, habt ihr eine Idee, was kommt nachher?
Wahrscheinlich Quantum Computing, nehme ich mal an. Oder was sagst du?
Das wäre ein Thema für dich, oder? Also,
ja, wir haben bereits das erste Team, das Post-Quantum Security Forschung macht. Ja. Weil das wird einer der ersten Impacts sein in den nächsten 3 bis 5 Jahren, dass man wirklich dann Sicherheit, Kryptographie mit den neuen Technologien muss können kombinieren. Das wird sicher einen Impact haben auf diverse Technologien, die man anwendet. Ja.
Mhm. Gut, also ich glaube trotzdem, anyway, wir sind in der richtigen Branche, oder? Wie hat der Mark Anderson einmal gesagt, oder der Gründer von Netscape, Software is eating the world. Jetzt könnte man natürlich auch sagen, KI is eating Software. Wir werden es sehen, oder? Aber es geht in die Richtung, wie du vorher gerade gesagt hast. Wir sind also sicher in der richtigen Branche. Wir haben gute Chancen und wir haben auch einen guten Markt. Das ist nach wie vor ein Wachstumsmarkt. Wie sehen Sie das?
Ich sehe das auch so. Ich denke, die KMUs sind teilweise noch nicht einmal fertig mit Digitalisieren. Ja. Und jetzt kommt die nächste Welle AI auf sie zu. Also da wird noch ganz, ganz viel Arbeit für uns rum sein. Also das wird uns nicht langweilig.
Also ich sehe das genau gleich. Man darf nicht vergessen, sehr viele Technologien, die basieren immer noch aufs Fundament. Und Fundament sind immer noch Prozesse und Daten. Und wenn ich schaue, wo wir heute stehen, in ganz vielen Branchen und Unternehmen, muss man dort zuerst mal sauber aufräumen und seine Daten im Griff bekommen, damit man auch neue Technologien anwenden kann. Also, Arbeit geht uns nicht aus, im Gegenteil.
Eben, und die wenigsten haben ihre Daten wirklich im richtigen Griff, oder?
Absolut, ja. Also gerade so Datenprozess, Datenengineering ist ein Bereich, der bei uns im Moment extrem läuft.
Okay.
Weil alle wollen natürlich bereits automatisieren und auf KI aufsetzen. Ja. Und die Basis dahinter dran sind Daten und die sind meistens heute noch in diverse Silos verteilt und nicht wirklich zentralisiert.
Ja. Jetzt, du hast ja den Blick ein bisschen über die Schweiz raus, logischerweise, oder? Also, ihr seid ja mehrere Länder in Europa, gell? Wie würdest du die Schweiz mit anderen Ländern jetzt vergleichen, wo du ein bisschen im Blick hast?
Ui, das ist eine schwierige Frage. ich würde sagen, wir sind technologisch sehr stark und gut unterwegs, durch unsere Forschungseinheiten, durch die Universitäten, sei es jetzt ETH, aber auch die anderen Applied Science Universitäten, die wir haben. Das heisst, technologisch sind wir eigentlich, können wir wirklich vorne mitreden, sind aber bei den Entscheidungen konservativer und behutsamer unterwegs, was aber auch...
Auch langsamer?
Ich würde auch sagen, auch langsamer in diversen Bereichen, bringt aber auch einen Vorteil, dass durch die Behutsamkeit tut man auch kein Schnellschuss fahren, sondern ist eher stabiler unterwegs. Und natürlich durch unsere Währung und eine starke Kaufkraft sind wir natürlich jetzt, wenn ich es bei uns anschaue, innerhalb von der Gruppe, ist ein sehr starke Contribution-Land. Also im Vergleich zu Deutschland, Österreich, Spanien, Luxemburg und die anderen Länder, wo wir sind.
Erfolgsfaktoren. Also ich habe geschaut, du, Stefan, bist ja seit über 20 Jahren jetzt in deiner Firma mit Apps with Love unterwegs. Richtig, ja?
15 Jahre.
Okay, aber sagen wir mal, deine IT-Software-Erfahrung, die schaut auf mindestens 20 Jahre zurück. Bei dir sind es schon über 30 Jahre. Also, wir haben da geballte 50 Jahre Kompetenz sitzen, würde ich sagen. Was hat euch begleitet und was hat euch geholfen und was hat euch in dem Sinn erfolgreich im weitesten Sinn gemacht? Wo seht ihr so die primären Stellhebel?
Also, für mich ist eigentlich schon das Wichtigste, dass man kundenzentriert unterwegs ist und Bedürfnis vom Kunden versteht. Und wenn man das schafft, dann ist alles andere nicht mehr wahnsinnig so schwierig. Also da ist der Preis nicht mehr wichtig oder nicht mehr so wichtig und wer es macht, ist nicht mehr so wichtig. Aber einfach, wenn man den Kunden mit ihm das Ziel klar kennt und mit ihm kann den Weg gehen, dann, je nachdem, hat man ihn jahrelang. Und ich glaube, das ist für uns der Erfolgsfaktor.
Aber das ist ja gerade für Softwareentwickler nicht einfach. Also ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, oder? Das sind ja oft so Techie-Nerds, um es so auszudrücken. Und die interessieren sich eigentlich weniger dafür, was der Kunde will. Und wenn ihr das seht, die wollen einfach eine coole Lösung bauen.
Ja.
Wie macht ihr das bei euch, dass ihr den Kunden wirklich versteht, oder? Da könnt ihr nicht einfach X und X Beliebige herschicken.
Absolut, das siehst du genau richtig, weil eben der Tech-Nerd, tut nachher mit seinen Fachwörtern die Leute total überfallen und die können ihm nicht folgen. Und dort ist wirklich wichtig, dass man ein Team hat und, interdisziplinär auftritt und auch vielleicht die zum Kunden schickt, die am besten den Kunden verstehen können und die am nächsten bei ihm sind. Das kann ganz viele verschiedene Gründe haben. Es kann sein, dass man zusammen den gleichen Fußballverein gut findet oder so. Also manchmal sind es einfache Sachen. genau, wo einem der so ein bisschen verbrüdert. Und ich glaube, das ist einfach sehr wichtig.
Und solche Leute haben in dem Fall?
Da haben wir ein paar Sätze, ja.
Ein paar, sagst du,
ja. Ja.
Glück. Das ist die kleine Minderheit wahrscheinlich, oder?
Ja, effektiv. Das kann man nicht herzaubern. Das ist etwas, das ist Magie. Das ist Magie.
Magie sogar, okay. Sonst Erfolgsfaktoren, Jose, was sind deine Erfolgsfaktoren? Es kann nicht nur einer sein.
Nein, es geht schon in die gleiche Richtung, dass man nicht einfach auf Technologie setzt, sondern wirklich auf den Mehrwert, was braucht der Kunde und wie kann man das lösen mit der Technologie. Aber das Zweite ist auch ein gewisser Pragmatismus, dass man quasi nicht immer die eierlegende Wollmilchsau versucht zu bauen, sondern wirklich auch stufenweise die Bedürfnisse vom Kunden versucht abzudecken und ihm das Leben zu vereinfachen. Und das Zweite ist sicher auch Mindset, dass man die Sachen abpackt und dass man gemeinsam mit dem Kunden versucht, eine gute Lösung zu machen. Also es sind so quasi wie drei Säulen.
Mhm.
Aber bei uns ist es auch so, es ist wie ein Pyramidensystem, die Kundenvertreter bei uns oder Projektleiter, das sind idealerweise Leute, die eigentlich Kundensprache sprechen, mit einem technischen Background, dass sie das auch ummünzen und dann weitergeben können an Techies, die das dann nachher effektiv dann umsetzen.
Was sind eure erfolgreichen Strategien gewesen bis jetzt? Also, meine, wie sind denn den Weg gegangen? Muss man so ausdrücken. Also, Erfolgsfaktoren sind dann, oder? Aber man muss ja, wenn man ein Ziel vor Augen hat, auch einen Weg gehen und den beschreiten.
Also, wir haben...
Was hat funktioniert? Ja, sagen wir es mal so.
Für uns hat so der Weg vom Content Marketing, also, dass wir gerne eigentlich die Sachen erklären oder über Sachen schreiben. Das haben wir vor vielen, vielen Jahren angefangen und so haben wir eigentlich auch können wie einen Samen setzen, der sich natürlich im Internet festgesetzt hat und die Leute finden uns auch durch das und ich denke, das ist schon ein wichtiger Faktor. Also, dass man ein bisschen über sich erzählt, auch erzählt, was hat man schon gemacht, dass man Referenzprojekte zeigt, Showcases aufzeigen auf der Webseite. Und so als zweiter Teil haben wir relativ früh auch angefangen mit Versuchen, Preise zu gewinnen. Sei jetzt das ein App Award oder sei das ein Best of Swiss Web Award, wo einem natürlich nachher auch eine gewisse Attraktivität gibt für uns selber, für unsere Leute, aber auch für Kunden. Und so plötzlich hat man Kunden, die nachher sagen, ja, wir wollen auch so mit euch mal etwas gewinnen. Und das ist natürlich nachher eigentlich ein Erfolgsfaktor, der schon sich auszahlt.
Mhm. Du hast ja vorher auch erzählt, ihr habt eigentlich angefangen, sagen wir mal, mit privaten Kunden und habt euch dann Richtung öffentliche Verwaltung hin entwickelt. Das war offensichtlich auch ein strategischer Entscheid gewesen, oder? Oder eher eine Opportunität?
Eher opportunitätstrieben, würde ich sagen. Damals haben wir noch gar nicht so fest an Ausschreibung und so gedacht, sondern wir sind wirklich eigentlich daher gelaufen und gedacht, okay, das machen wir jetzt mal. Und dann hat sich das so entwickelt, dass man, ja doch, das geht eigentlich noch gut. Und dann hat man mal eine Referenz und dann hat man zwei. Und dann kann man sagen, wir haben für die Behörden gearbeitet. Und so wird man halt nachher immer wie glaubwürdiger. Und wird es für uns auch einfacher, logischerweise.
Aber das verfolgen wir heute strategisch auch, oder?
Heute ist ganz klar, genau, das ist ganz klar ein Ziel.
Was sind so die zentralen Erfolgsfaktoren oder, sage ich mal, überhaupt Stellhebel, um überhaupt bei so einer Ausschreibung können zu realisieren? Das probieren ja viele, oder? Das klingt längst nicht allen.
Ja, aber im Grunde genommen ist es nicht so schwierig, wie es klingt. Also, für mich sind da überzeugende Konzepte, und man muss halt die Pflichtenhefter genau lesen und dann entsprechend super Antworten drauf. Aber für mich ist das wahnsinnig schwierig. Also, ich glaube, die Schwierigkeit ist, dass man überhaupt so Referenz-Cases hat, dass man darf mitmachen.
Und wenn da man kommt das, aber das hohe Ei-Problem, oder? Woher nehme ich die?
Ja, dann würde ich jemandem mit so empfehlen, halt, vielleicht sonst halt mal einfach sehr tief anzubieten und dann halt mit einem tiefen Preis halt so eine Referenz zu holen und dann holt man halt noch eine zweite mit einem tiefen Preis und dann kann man das dritte Mal richtig offerieren.
Und dann kann man auch Preis erhöhen, wenn man mal tief reingegangen ist.
Jetzt nicht unbedingt für einen gleichen Kunden natürlich nicht.
Okay.
Aber sonst finde ich die Strategie durchaus einen gangbaren Weg. Ja.
Das haben die ja schon gemacht.
Nein, nicht so direkt, aber ja. Ich habe das beobachtet bei anderen, die das so gemacht haben.
Funktioniert hat, okay, ja. Euer Weg oder deine Strategie, was hat dich so, sag ich mal, auf dem Weg einmal begleitet?
Also ganz ehrlich gesagt, am Anfang war es total opportunistisch gewesen. Also ich habe versucht, Plattformen zu bauen, die möglichst modular sind, weil ich gar nicht wusste, was auf uns zukommt, gerade in den Anfang 90er Jahren. Muss ich vorstellen, damals sind die Schnittstellen zu einem IBM Mainframe-System, ist der Zwischenspeicher gewesen, mit Keystrokes übermitteln und dann die Sachen rauszulesen vom Screen. Und wir haben versucht, Plattformen und Lösungen zu bauen, die quasi möglichst modular sind, dass wir flexibel reagieren, je nachdem, wie sich Technologie verändert haben und durch das recht flexibel können ausbauen. Also sehr opportunistisch und sag mal, der springende Punkt war wirklich gewesen, flexibel und modular schon von Anfang an auf das gesetzt und möglichst mit viel Automatisierungen. Also von Anfang an geschaut, dass wir mit Automatisierungsprozessen können deployen. Wir haben sehr früh Zero-Downtime-Deployments angeboten für Kunden, haben durch das unsere Kosten können senken und natürlich hat der Kunde nachher einen besseren Preis gehabt. Das ist alles zusammengekommen quasi mit dieser Architekturentscheidung.
Mhm. Man redet die ganze Zeit über Erfolg. Ich nehme an, nicht alles hat auch bei euch immer funktioniert, oder? Erzähl mal von euch einen Misserfolg. Wir müssen lange studieren.
Also, das eine Misserfolg war, ich habe in Südamerika ein kleines Offshore-Büro aufgemacht.
Ah ja, das hast du mir erzählt.
In Santiago de Chile. Das ist ja die ersten 3 bis 4 Jahre bombenmässig gelaufen. Ich habe nur einen strategischen grossen Fehler gemacht. Ich habe in Südamerika den sicher Betrieb in den Datacenter in der Schweiz verkauft, im Hochpreissegment. Also nicht das Offshoring gemacht, sondern lokal verkauft. Und das ist am Anfang super gut angekommen. Aber wo dann Freihandelsabkommen mit Amerikanern gemacht worden sind, sind Preise zusammengebrochen und dann nachher sind die meisten Kunden, und das sind grössere Kunden gewesen, Richtung Amerika gegangen. Und das heisst, wir haben innerhalb von 3 Jahren effektiv müssen den Standort runterfahren und dann auch zumachen. Als Beispiel.
Also hast du zu wenig weit in die Zukunft geschaut, oder, also, hast du das überhaupt können erkennen, ist vielleicht die Frage.
Nein, also, das Freihandelsabkommen habe ich es damals nicht können erkennen, und ich denke, es ist einfach eine strategische Fehlentscheidung gewesen, dass wir gesagt haben, hey, stabil und sicher ist mega in gewesen damals für die lokalen Grossunternehmen oder auch Behörden. Und das ist nachher kein Topic gewesen, weil sie können sagen, wir haben es stabil und sicher in Amerika gerade nebendran und viel günstiger. Und dann ist natürlich der sichere Datenstandort Schweiz mit einem Hochpreissegment hat nicht mehr getroffen.
Okay, das ist auch ein unternehmerischer Misserfolg, kann man sagen, oder? Aber definitiv. Geld verdient ist ja gleich, oder?
Nein, wir haben wirklich auch Geld versammelt schlussendlich.
Ah, okay,
so
also gut.
Im sechsstelligen Bereich. Ja.
Okay. Jetzt hast du ein bisschen nachdenken, Stefan. Ist dir auch etwas in den Sinn gekommen?
Ja, also wir haben natürlich dauernd Misserfolge auch im Projekt. Also vor allem, wenn ich jetzt so zurückdenke, letztes Jahr, es sind häufig Projekte, Budgetüberschreitungen, die wir haben, oder Einzelne, die zu wenig Acht geben in einem Projekt auf irgendein Thema. Aber so richtig böse Misserfolge haben wir eigentlich auch schon lange nicht mehr. Also ich bin auch froh darum. Wir machen gute Verträge, wir geben uns auch dort Mühe. Also die letzte rechtliche Auseinandersetzung ist sicher 10 Jahre her oder so.
Also ihr habt noch nie so ein Public-Sector-Projekt richtig ins Sand gesetzt?
Nein, da
die, wo wir andere in der Presse davon hören.
Nein, auf die Presse können wir definitiv verzichten. Und das haben wir zum Glück noch nie gehabt.
Zukunft. Was sind so eure Learnings aus der Vergangenheit? Wir haben jetzt ein bisschen die Vergangenheit beleuchtet, oder? Was sind so eure Learnings jetzt für die nächsten paar Jahre? Was nehmen wir da mit? Was ist für euch zentral?
Also für uns ist sicher immer noch das Requirement Engineering eigentlich schon fast das Wichtigste in einem Projekt drin oder sehr ein wichtiger Faktor, weil man dort wie halt das ganze Projekt tut formen. Wenn man dort genug Zeit investiert, dann hast du hinterher so viel weniger Probleme, dass ich dort eigentlich immer bereit bin, auch Budgetüberschreitungen zu akzeptieren. Und ich glaube, der Teil, eben Requirement Engineering, menschenzentriert, so, ich glaube, das ist schon sehr ein Learning, das man nicht vergessen darf. Weil wenn die Software in Betrieb geht, nicht gebraucht wird, man Schulungen muss zahlen gehen, dann wird es richtig mühsam.
Ja, ich frage mich einfach, ob Software in Zukunft im grossen Stil überhaupt noch von Menschen genutzt wird oder nicht einfach von irgendwelchen anderen Software.
Das kann durchaus...
Also AI-Agents.
Das kann gut sein, aber ich denke, die Menschen werden immer noch das Interface haben zur Software. Vielleicht wird mehr da drin reden, anstatt drin schreiben, könnte ich mir gut vorstellen.
Ja, heute schon,
ja. Ja, genau. Gibt welche, die das schon den ganzen Tag so machen.
Also ich glaube auch, die 2 wichtigsten Säulen sind Customer Value, Employer Value, das heisst, dass es einen Mehrwert für den Kunden gibt und als IT-Dienstleister die Mitarbeiter kannst mitnehmen auf die Reise. Und ich bin eigentlich ein Verfechter, dass es nur alles digital online wird passieren oder von Agents automatisch. Ich glaube, das Bedürfnis von der Interaktion als Bedürfnis vom Haptischen, das wird bleiben. Es wird sich nur stärker verschmelzen, dass es durch Technologie unterstützt wird mit neuer Technologie, aber wir werden nach wie vor eine Interaktion haben mit dem Menschen.
Gut, jetzt wenn wir die Zukunftsperspektive, die Zukunftsthematik mal aufs Doing, strategische Doing, runterbrechen. Was würdet ihr sagen, was müsst ihr als Unternehmer, ich sitze hier beide als Unternehmer, was müssen wir ganz sicher machen als Unternehmer in Zukunft oder für die Zukunft? Und was sollten wir ganz sicher sein lassen, nicht machen oder vielleicht nicht mehr machen?
Also bei Sila würde ich sagen, man darf ja keine Angst haben vor den neuen Technologien oder von AI oder so. Ich denke, man muss das wirklich als Chance sehen. Mir ist auch wichtig innerhalb bei uns von Firma, dass wir das auch so kommunizieren als Chance und auch über die Ängste halt reden. Und was wir jetzt sicherlich werden mehr machen, ist noch mehr im Bereich User Research investieren, noch mehr im Bereich Requirements Engineering, investieren und ja, also die Bereiche, wo der Mensch eine Rolle spielt, ausbauen, KI wird helfen, aber der Mensch wird da müssen sein, um zu prüfen, dass das, was KI rausgibt, passt und richtig ist.
Was tun, was sein lassen?
Also ich fange mal an mit was sein lassen. Also was
ist einfacher, oder?
Ja. Was wichtig ist, Fehlerkultur, das heisst nicht Angst haben vor Fehlern. Ja, dass man wirklich die daraus kann lernen. Und was wir unbedingt weiter forcieren und pushen, ist der Know-how-Transfer und die Adaption von neuen Technologien in der Firma. Aber auch, dass ich sage dem One-Convotis-Mindset, dass man wegkommt von dieser Fragmentierung, von dem Silo-Denken, jetzt speziell bei uns, sondern wirklich als eine Firma gemeinsam agiert und auch wirklich Synergien hebelt und stärker kollaboriert miteinander.
Das ist aber eine Herkulesaufgabe, würde ich meinen.
Das ist so, und das ist auch etwas, das nicht innerhalb von kurzer Zeit läuft. Das ist wirklich ein Long-Term-Projekt, das immer wieder daran gearbeitet muss.
Was heisst bei dir lang in diesem Zusammenhang?
Mindestens 3 Jahre.
Ja, okay. Wir haben jetzt ein bisschen miteinander geschwätzt hier. Wir haben schon fortgeschrittene Zeit. Ich würde gerne die Runde öffnen fürs Publikum. Gibt es Fragen von euch? Soll einfach mal aufstrecken, wenn irgendwo jemand eine Frage hätte. Gut, wenn du dich einfach kurz würdest vorstellen, wer du bist, und dann deine Frage stellen, ja?
Ich bin der Michael Schneeberger von Kudos. Und ich habe eine Frage an Stefan. Aber der hat nochmal entschieden, letztes Jahr nach Kroatien zu expandieren. Also ist das genau der Ursprung von dieser Idee? Ist das Problem, dass ihr hier so wenig Entwickler findet? Oder dass ihr so weit neue Entwicklerkreise einholt? Oder,
Es ist jetzt nicht so, dass wir hier keine Entwickler finden, zum Glück. Also, wenn wir eine Ausschreibung oder eine Stelle ausschreiben, dann bekommen wir zumindest schon noch ein paar Bewerbungen. Aber es ist natürlich schon so, in der Schweiz ist es manchmal nicht ganz einfach, die passenden Leute zu finden. Aber das ist nicht bei uns der Hauptgrund gewesen, sondern der Hauptgrund ist eher gewesen, wir haben seit über 15 Jahren lang arbeiten wir mit Nearshore Partner zusammen, mit Firmen aus damals noch aus Russland, aus der Ukraine, aus Polen, vor allem auch viel. Und das ist für uns die Normalität eigentlich. Also es ist jetzt nicht etwas speziell. Und wir haben wie gemerkt, das Bedürfnis vom Schweizer Markt ist aber schon eigentlich, dass wir end-to-end können nachweisen, dass auch dort Datenhaltung korrekt ist, dass dort Security-Standards eingehalten werden, auch für unsere Zertifizierung und so. Und das ist für uns eigentlich der Grund war, wieso wir eine Firma gegründet haben, dass wir dort auch eigentlich end-to-end können, die gleichen Standards durchziehen, wie wir hier in der Schweiz auch möchten. Und ob sie jetzt in Kroatien sind oder hier bei uns sind, ist nicht so wahnsinnig entscheidend. Wir sehen, dass wir arbeiten sowieso den ganzen Tag auf Englisch miteinander. Von dem her ist das für uns.
Warum ist es denn Kroatien geworden, konkret?
Weil wir dort schon gute Beziehungen hatten. Die Leute waren schon dort gewesen. Wir haben eigentlich die nur wie Firma gegründet und sie nachher ins andere Büro übergesetzt, eigentlich im Grunde genommen.
Hast du noch eine Anschlussfrage, oder?
Nein,
du. Ja, gut. Haben wir andere Fragen? Alle fraglos oder wunschlos glücklich? Ja, gut. Tipptopp. Ganz am Schluss möchte ich von euch beiden wissen, was ist euer ultimativer Ratschlag für junge oder vielleicht auch ältere Leute aus der Softwarebranche? Berufseinsteiger, frisch Anfangende oder halt auch schon solche, die ein bisschen vorgeschritten sind. Was ist euer ultimativer Ratschlag?
Soll ich anfangen?
Ja, fang mal an.
Ich würde sagen, kleine Schritte machen. Also stufenweise Sachen ausbauen und wirklich dranbleiben, anpacken und pragmatisch mit Fleiss dran arbeiten und dann kommt das gut. Und auch vor Rückschlägen nicht gerade den Battle reinwerfen, sondern wirklich dranbleiben.
Da bist du wahrscheinlich ein gutes Beispiel, oder? Für das.
Ja, also
dranbleiben, meine ich.
Man muss wirklich dranbleiben und eben, ich habe es ja vorher gesagt, das war ein Beispiel gewesen, aber ich kann wahrscheinlich irgendwie 15 Beispiele von Rückschlägen erwähnen.
Also du hättest noch mehr müssen folgen.
Ja, ganz viel. Also es auf einem so einen langen Weg hat es etliche Sachen, die nicht gut laufen, Projekte, die nicht gut laufen, Entscheidungen, die nicht gut laufen, aber man lernt daraus. Und das ist aber das Wichtige. Man suggeriert es meistens, es muss alles perfekt sein und alles muss gerade richtig laufen. Aber dass man da Fehler macht und daraus kann lernen und muss weiterziehen, das ist wirklich eine Tugend, die extrem wichtig ist, wenn man sich selbstständig macht, und dann kommt es auch gut raus.
Kann ich nur bestätigen, ja. Dein ultimativer Ratschlag?
Ja, also ja, ich finde, du hast es schon mal sehr gut gesagt. Also ich kann das bestätigen. Aber als Unternehmer, es geht nicht immer nur runter. Irgendwann geht es auch wieder rauf, und das sind Wellenbewegungen. Und wenn man zu oberst oben ist, geht so Wellen wieder runter und dann Wellen wieder rauf. Das ist so, mit Natur halt ist. Also ich glaube, das muss man wirklich akzeptieren, dass es nicht einfach wie eine Linie raufgeht. Und sonst würde ich eigentlich empfehlen, oder auch denke an die vielen lieben Leute, die es gibt, Partnerfirmen, die es gibt, die einem eigentlich auch gerne helfen und unterstützen, dass man sich vielleicht auch mal dort mal anlehnen und fragen und sich dort austauschen. Das haben wir vielleicht am Anfang ein bisschen zu wenig gemacht. Und ich glaube, das ist etwas, was sich alle könnten auch mitnehmen, eigentlich.
Also du stehst total für Cooperation, oder?
Ja, ja.
Ja. Ich glaube, etwas, was wir in der Schweizer, sagen wir mal, Software-Szene immer wieder begegnet, oder? Ich höre das haben raus, wenn ich mit diesen Unternehmen rede, die sagen selten meine Konkurrenten. Sie reden immer von Mitbewerber oder sogar Marktbegleiter. Das signalisiert ein bisschen, ja, man tut sich zwar gegenseitig irgendwo bei einem Projekt treffen, aber man muss auch miteinander zusammenarbeiten, ja. Ich finde, das ist ein wunderschönes Schlusswort jetzt für die erste Live-Aufnahme von meinem Podcast. Ich danke euch beiden. Danke dir, Stefan. Danke merci dir, Jose. Fürs Kommen hier jetzt live her. Und ihr müsst ja hierher kommen, ja. An dem schönen, wunderbar sonnigen Tag mit, glaube 37 Grad oder 38. Heute am Nachmittag, jetzt noch nicht, ja. Dann ist es klimatisiert. Das war also die Folge Nummer 66 von meinem Podcast Brandis 5a. Und ich würde sagen, wenn das mit der Technik einigermaßen geklappt hat, dann erscheint er nächste Woche auf dem Kanal. Ich danke euch allen herzlich.
Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann abonniere Brandis 5a gerade jetzt in deiner Podcast-App. Der Podcast erscheint einmal im Monat. Du findest ihn auf meiner Webseite kmu-mentor.ch und natürlich auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Ich freue mich auch sehr über ein Like und deine Vernetzungsanfrage auf LinkedIn. Urs Brandl, das schreibt sich P-R-A-N-T-L, findest du dort ganz einfach. Mein Name ist nämlich einzigartig. Bist du selber in einem erfolgreichen IT-Unternehmen tätig und möchtest in diesem Podcast von eurer Einzigartigkeitsstrategie berichten? Oder kennst du jemanden, den ich unbedingt zu seiner Strategie interviewen sollte? Dann bin ich gespannt auf ein Mail von dir auf urs.brandl@kmu-mentor.ch.